Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück und aus dem Haus.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Hört ihr dieses Knacken?
Oh, lecker.
Dieses Geräusch.
Leute, das ist so lecker. Cracker mit richtig tollem Käse und Feigensenf.
Ja.
Wir haben nicht nur Feigensenf, wir haben auch noch so einen Aprikosensenf. Und die sind ja so, so ein bisschen schärflich und so. Ich mache das ja sowieso gar
nicht. Ein paar Träubchen noch dazu. Ne?
Ein paar Träubchen haben wir noch dazu und so. Ein paar Äpfelchen. Also, aber dieser, wir haben so einen Flauschekäse, ne?
Ja.
Das ist so ein, also ein Blauschimmel, aber dieser andere, der ist so, ja, ich hoffe, wir haben euch ordentlich was vor. Und dazu trinke ich, damit es ein fester Sinne ist, trinke ich einen Tee mit Kardamom.
Ja.
Schwarzen Tee und ein bisschen paar Kardamomkapseln rein.
Und zwar echte, ne? Also richtig schön.
Ja,
mit Liebe, ganz wichtig, mit Liebe gemacht, nämlich von mir.
Die haben viel in Afghanistan und so.
Ja.
Und ich liebe das.
Ja. Die muss man so ein bisschen anschneiden, damit dieses Kardamom, damit die Kapseln.
Ja, kurz
ein bisschen
in NASA oder so. Oder so zwischen den Fingern zerquetschen, damit die Kapseln so ein bisschen offen sind, damit. So. Die Samen, die da drin sind, die sind ja das Eigentliche, was Geschmack gibt. Und ich mag den. Ja. Nicht jeder mag den Geschmack von Kardamom.
Aber ausprobieren. Und damit hört ihr schon, dass wir also von einem depressiven Morgentief, um mal elegant auf unser Thema zu kommen.
Das hast du jetzt aber echt.
Ja, habe ich lange drüber nachgedacht. Also weit entfernt von einem depressiven Morgentief sind. Ein Symptom kann aber auch sein, dass man übermäßigen Appetit zum Beispiel hat. Also bei Depression. Eigentlich guck mir und verdreht die Augen. Nein.
Ganz dünnes Speich.
Aber wann ist das? Ist Appetit übermäßig, ne? Also.
Also auf jeden Fall, wir haben ja letzte Woche über den Winter Blues gesprochen. Da haben wir ja schon darauf hingewiesen, dass es ja einen großen Unterschied gibt zu wirklichen Depressionen.
Ja.
Und wir haben einige Zuschriften auch gekriegt und einige Mails und die sagten, ja, was ist denn genau der Unterschied? Und wir haben ja schon einiges gesagt, aber mach doch mal eine Sendung wirklich und
über
so
Depression,
über Depressionen. Ja. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir machen mal eine Sendung direkt über Depressionen, richtig auch mit, was ist das genau? Wie kann man das beobachten bei sich selbst oder anderen? Und was kann man tun?
So. Und damit
wie
haben
läuft
wir schon,
das bei uns? Was gibt es an Therapiemöglichkeiten? Und das machen wir jetzt.
Oh Mann, du. Okay, jetzt aber los.
Ja, und Tilly ist bei uns ja der Fachmann für sowas. Das heißt, ihr hört mich jetzt eine Dreiviertelstunde gar nicht.
Schön, und ich darf arbeiten. Gib mir noch einen Keks.
Nein, ach was, überhaupt nicht.
Nein, aber vielleicht, wir fangen wirklich ganz faktisch an. Also Depressionen sind in unserer Zeit wahrscheinlich die häufigste psychische Erkrankung, die wir haben. Wir haben auch Ängste, die auch zugenommen haben, wobei sich auch da die Fachleute streiten. Ist die Zahl der Depressiven, der an Depressionen erkrankten Menschen deswegen erhöht, weil sie jetzt eher erkannt werden? Das heißt, es gibt genügend Menschen, die sagen, ich fühle mich so und so, ich werde doch mal lieber mal ein bisschen nachgucken gehen und gehe dann zum Hausarzt oder zum Psychotherapeuten und lass dann mal gucken. Oder ist es wirklich aufgrund der Umstände, die wir haben? Weil es gibt auch Forschungen, dass gerade auch im Zuge der Pandemie, der Corona-Pandemie, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen die depressiven Erkrankungen erheblich zugenommen haben. Aber um nochmal eine Zahl zu nennen, es gibt Zahlen, die sagen also, dass bis zu 10 Millionen Menschen in Deutschland an Depressionen erkrankt sind. Jo.
Also das ist eine ganze Menge.
Finde ich auch. Also von da ist es wichtig, weil unbehandelte Depressionen sind nicht nur äußerst quälend und so, sondern sie können eben halt auch zum Tod führen, ja, durch Suizid, durch Selbstmord. Und deswegen ist es nicht so eine Kleinigkeit, es ist eben kein Schnuppen und so, oder keine, ich finde es draußen so kalt und so ungemütlich, wie letztes Mal, sondern es ist tatsächlich eine Erkrankung, die behandelt werden muss, so Punkt.
Eine ernste, es ist wirklich eine ernste psychische Störung, Erkrankung, und die eben durch bestimmte Symptome gekennzeichnet ist.
Ganz genau.
Also wie zum Beispiel anhaltende Niedergeschlagenheit. Ja.
Das ist eines der Hauptsymptome.
Hobbyverlust, Energieverlust, Interessenverlust, so soziale Einschränkung, Rückzug teilweise. Aber auch körperliche Beschwerden, also psychosomatische Störung und vor allen Dingen auch sowas wie Selbstzweifel, Selbstkritik, Unzufriedenheit mit den Lebensumständen, wobei Unzufriedenheit schon fast zu wenig ist. Es ist wirklich auch viel Angst dabei und so. Und diese ganze Stimmung, die, das ist eben bei einer Depression so, das ist nicht nur einfach eine Stimmung, die geht dann nachmittags wieder weg oder so, sondern die beeinflusst wirklich alles. Das Denken, das Handeln, das Fühlen und die schränkt natürlich auch das tägliche Leben erheblich ein.
Ja. Also ich habe es ja oft mit Menschen mit Depressionen zu tun, immer wieder. Und jetzt ganz, ganz cool, also jetzt mal richtig zum Abhaken sozusagen. Wir haben ein Buch, das nennt sich das ICD-10, das ist International Classification of Diseases. Da stehen alle Erkrankungen drin, die man so haben kann, auch körperliche Erkrankungen. Und wenn deine Erkrankung da drin steht, dann hast du ein Recht darauf, dass du auch über die Krankenkasse behandelt werden kannst. So, das ist erstmal so vorneweg. Und auch eine Depression steht da drin. Und dazu gehören, ich wiederhole es nochmal ein bisschen, was du gesagt hast, Hauptsymptome, so nennen wir das. Das ist eben diese anhaltende, gedrückte oder traurige Stimmung.
Tiefe Traurigkeit eigentlich, ne?
Genau.
So richtig.
Also,
oft eben auch ohne erkennbaren Grund.
Manchmal aus dem, deswegen auch das Bild, was wir haben, das ist manchmal, sagen ja auch Leute, die Depression haben, wie aus heiterem Himmel. Das ist, als wenn dir plötzlich der Teufel so im Nacken sitzt und dich niederdrückt, also so ganz, ganz viel.
Deshalb, wenn ihr euch das Bild anguckt, da habe ich einen Teufel drauf gebastelt.
So, ne?
Und
ja,
ist so. Der von hinten sich so anschleicht.
Und so
weil diese Krankheit wirklich sich auch anschleicht.
Ja.
Das ist echt fies. Ich finde das so schrecklich. Das ist
wie, es gibt so Bilder, die mir Patienten erzählt haben, wie, was hat einer, als wenn einer wie im Mittelalter so ein Folter, weißt du, da wurden ja manchmal so über den Kopf so Käfige, die du denn, wo denn das Gehirn so eingeteilt wird. Und ja, so, und in dieser Richtung geht es.
Mhm.
Dann haben wir deutlichen Verlust von Interesse oder Freude an fast allen Aktivitäten. Deswegen, ne, wenn man sagt, nun geh doch mal ein bisschen raus und dann sag ich mal wieder ein bisschen so, vergiss es, wenn
die. Aber auch Sachen, die wirklich sonst richtig Spaß gemacht haben.
Bock drauf.
Also wenn du selber gerne isst oder gekocht hast und auf einmal du, boah, gar nicht mehr.
Und dann haben wir das dritte Hauptsymptom, verminderte Antriebe oder erhöhte Ermüdbarkeit. Da sagen wir auch Patienten, also sie schaffen wirklich, die Wohnung sieht manchmal aus wie ein Müllhaufen. Sie schaffen nicht die kleinste Kleinigkeit. Das ist alles zu viel. Früher hatte man gesagt, also man schafft noch nicht mal das Staubtuch irgendwie hochzuheben.
Das ist so eine grundsätzliche Erschöpfung.
Ja.
Und, als wenn du so bis in die Knochen erschöpft bist.
So ist es. Und du bist eigentlich dann, und das ist so dieses, gerade morgens, jetzt sind wir depressiv, wir morgentief, dass Menschen wirklich morgens sagen, oh, das geht gar nicht, ich komme nicht aus dem Bett, ich schaffe das nicht. Dann wird es manchmal abends ein bisschen besser. Interessanterweise. Das ist auch manchmal so, dass sie das Gefühl haben, so den Tag, den habe ich jetzt überstanden, es ist nichts passiert. Und dann lebe ich abends ein bisschen auf. Ne? Keiner ruft mich ein, keiner will was von mir. So. Also diese drei Hauptsymptome. Und jetzt kommen noch Nebensymptome. Dazu gehört vermindertes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen. Unangemessene Schuldgefühle oder Selbstvorwürfe. Ganz viel.
Wertlosigkeit, ne?
Genau,
also es ist auch so eine übermäßige Selbstkritik oder so das Gefühl, für andere eine totale Belastung zu sein.
Ja genau. Ne? Dann durchaus auch wiederkehrende Gedanken an Tod oder Suizid. Bitte ernst nehmen, ne? Also sage ich jetzt schon mal vorneweg. Also es gehört auch, wenn du jemanden kennst, wo du denkst, ja, das geht so in die Richtung, was wir eben beschrieben haben. Da gehört jemand dazu, der den Mut hat, den oder die anzusprechen und zu sagen, ich mach mir echt Sorgen um dich. Denkst du auch manchmal, du hältst es nicht mehr aus? Denkst du manchmal, du willst nicht mehr leben? Wie ist denn das?
Also das ist ein weiteres Symptom, Verzweiflung.
Ja.
Und dass du das Gefühl hast, die Situation wird sich nie bessern.
Ja.
Das ist so und es wird nicht anders werden. Und dann, diese Aussichtslosigkeit, genau, die bringt dich wieder in diesen Zirkel zurück.
Komm, ist egal, weil das Stichwort, weil mir das so wichtig ist. Mhm. Menschen, die ich erlebt habe, die versucht haben, sich umzubringen, die haben genau dieses Gefühl, es ist alles ausweglos und sie sind nur noch eine Belastung für andere. Mhm. Achtet bitte drauf, wenn jemand, der in diese Richtung geht, dass der auch vielleicht unhöflich wird oder dich wegbeißt, mhm, verbal. So, weißt du, lass mich in Ruhe und ich will alleine sein und so. Die versuchen sich zu isolieren, mhm, um dann das Gefühl zu haben, so jetzt bin ich allein und jetzt tue ich mir und vor allem den drumherum den größten Gefallen, nämlich ich gehe jetzt aus der Welt, mhm, weil ich keine Belastung mehr sein will. Und Leute, da ist auch ein 112-Anruf manchmal notwendig. Da darf man auch nicht zimperlich sein, sondern denn lieber einmal mehr auch einen Notruf absetzen oder den einmal mehr in die Klinik bringen oder so, aber nicht alleine lassen.
Mhm. Ja? Ja.
Ganz wichtig.
Mhm. Weil das wissen wir alle, das Leben ist nicht so. Das Leben, es verbessert sich. Es wird manchmal schlimmer, es wird manchmal besser, aber keiner von uns weiß, wie es weitergeht.
Mhm. Ja.
Und da kannst du noch so viel dir vorstellen und in dieser depressiven Phase oder wenn du Depressionen wirklich hast, mhm, denkst du ja wirklich, um Gottes Willen, das ist alles ganz düster. Mhm. Und irgendwann, wenn du diese Phase durchlebt hast, hast Hilfe bekommen, Medikamente oder so und bist behandelt worden, stellst du fest, das stimmt überhaupt nicht.
Ja.
Oh, ich habe einen Spaß wieder an irgendwas. Mhm. Ich habe nicht geglaubt, dass dieser Spaß wiederkommt. Mhm. Er kommt wieder.
Mhm. Das ist auch so ein Punkt, wenn Menschen sagen, ja, also Sterbehilfe, mhm, es sollte erlaubt werden und da ist es auch richtig zu sagen, ja, aber vorsichtig. Weil Menschen, die in einer depressiven Phase sind und in einer suizidalen Phase, mhm, sind, die genau das, was du gesagt hast, die, wenn die dann wieder ein bisschen stimmungsmäßig besser drauf sind und diese Krise überwunden haben, die sind dann durchaus auch froh, dass man sie doch gerettet hat.
Ja, und sagen, mhm, Gott, wo bin ich bloß falsch abgebogen?
Ja, ja, ja.
Aber es war zu dem Zeitpunkt so und so. Und deshalb immer ganz vorsichtig, wo man solche Ideen unterstützt. Mhm. Ich unterstütze die ja auch, aber bei mir geht es wirklich um ganz schwere Krankheiten.
Ja, so. Dann kommen Symptome, die sind eigentlich gar nicht depressionstypisch so, aber die gehören mit dazu. Zum Beispiel Konzentrations- und Entscheidungsprobleme.
Ja.
Du kannst, ich erlebe das bei Menschen mit Depressionen, lesen, so schwer, das ist so schwer. Sie lesen, mhm, eine Seite schon und wissen schon am Ende der Seite nicht mehr, was sie am Anfang gelesen haben. Ne?
Also ich konnte damals gar nicht lesen.
Ich habe einmal Depressionen
gehabt, mhm, als ich krank wurde und mit der folgenden Zeit. Das zog sich so, ich würde sagen 2 Jahre, so das, mhm, Ganze ungefähr, mhm, bis das geheilt war, mhm, ich war und ich wieder, mhm, so ich wieder ich selbst wurde.
Ja.
Aber das wusste das, ich konnte nicht lesen und Leute, ich bin ein Buchjunkie.
Ja.
Ich lese, wenn ich kein Buch habe, dann bin ich unglücklich.
Mhm.
Und das war es eben auch. Dieses Gefühl, wirklich, das ging nicht. Ich konnte keine Zeile lesen. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wozu? Das lohnt sich doch alles nicht.
Ja,
das hat mich auch nicht mehr interessiert. Kochen hat mich, essen, nichts davon.
Nein, und dein Gehirn, vielleicht auch da so eine Sichtweise, die ich zum Beispiel, mhm, habe, dein Gehirn ist mit Problemen beschäftigt. Es muss Lösungen finden. Ne? Wie auch immer, wie realistisch das ist, ist jetzt wurscht. Aber, mhm, es ist so. Und dann sollst du anfangen zu lesen oder Spaß haben? Nein. Mhm. Du sollst dich ja ins Bett zurückziehen, du sollst grübeln, bis du endlich das Problem gelöst hast.
Ja.
Und da ist alles andere Pillepalle und da kannst du nicht in Urlaub fahren, mhm, oder fröhlich mit deinen Freunden irgendwie durch die Häuser, um die Häuser ziehen. Nee. Du sollst also dich zurückziehen.
Mhm.
Das ist eigentlich vielleicht auch das ein Einschub, wenn wir jetzt mal weg von diesem Krankhaften gehen. Es gibt ja auch Depressionen aus der Reaktion darauf. Du hast was verloren, traumatisch, Unfall. Das ist eine reaktive Depression. Und die macht auch Sinn. Ne? Die macht Sinn, weil das heißt, du sollst dich erstmal zurückziehen Du sollst gucken, du sollst überlegen, du sollst das verarbeiten. Und das macht dann auch Sinn. Und dann
das war es ja bei mir.
Genau.
Das war eine Reaktion auf die vorangegangene Überbelastung.
Ja.
Auf die
Todesfälle hattest du
Todesfälle. Ja. Ich habe 80 Stunden die Woche gearbeitet.
Ja, so ein Kram.
Und war eigentlich selber verwahrlost für mich.
Ja.
Also nicht äußerlich, innerlich. Ja. Ich habe mich überhaupt nicht um mich selbst gekümmert.
Nee.
Bin unglaublich dick geworden und habe also wirklich nicht mehr auf mich geachtet.
Ja.
Und als dann die Operation kam und so weiter, da war ja alles durcheinander.
Ja.
Und das war auch wirklich richtig schwer und richtig gefährlich. Und dann hinterher noch in die Kurzzeitpflege in einem Altenheim. Da kriegst du, wenn du noch nicht einen mitgehast hast und dann einen mit.
Und das war für mich
fehlte mir auch mein Humor, um das besser hinzukriegen.
Ja.
Den musste ich erst so mühsam wieder zusammenklöppeln, bis ich wieder die ersten Sachen sah, wo ich dann auch grinsen musste. Aber das hat gedauert. Und wenn ich Tilly damals nicht gehabt hätte, nebst ein bisschen Medikamenten, kleinen Glücklichmachern, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre. Also.
Oh ja, das war für mich auch schlimm. Davon abgesehen, also man redet immer über Depressive, es gibt aber auch die Angehörigen, die Freunde, ne? die Ehefrauen, Ehemänner und so, das ist auch für die ist das richtig heftig. Auch da schon mal, ich sag's einfach mal, mach so rein, weil ich weiß nicht, nachher vergesse ich das. Es gibt auch Angehörigengruppen
von
Menschen, die depressive Partner haben oder wie auch immer. Und auch da geht, damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr seid jetzt so ganz allein und das hilft sehr, wenn man Menschen trifft, die sagen, ja, ich kenne das.
Ja.
Weil du kannst auch, wenn du mit einem depressiven Menschen zu tun hast, du kannst auch manchmal ungerecht werden, ausflippen und den am liebsten schütteln oder die. Nee, also man muss verstehen.
Ein Merkmal von Depression kann auch sein, dass jemand reizbar wird.
Ja, ja, ja.
Und ihr wisst alle, wie schwierig das ist, wenn jemand schlechte Laune hat.
Ja.
Und der hat das dann also dauernd. Dann geht man ja irgendwann wie auf Eiern, weil du weißt, der ist krank. Und also, das kann es dann auch nicht sein.
Es gibt also nicht die Depression, das schon mal vorne weg. Es gibt ganz, ganz viele Bilder. Es gibt atypische Depressionen.
Ja, da können wir ja gleich mal zukommen.
Ja, aber nochmal zu Ende. Also psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung. Also kannst du wohl sehr, sehr unruhig sein. Viele, die ich kenne, die leiden unter so einer inneren Unruhe. Das ist
richtig. Da wollte ich auch noch hin. Das hatte ich damals auch so richtig. Und das geht auch einher mit so einer diffusen Angst. Diffuse Angst. Ich konnte nicht genau benennen, vor was. Natürlich ist diese diffuse Angst, hat auch mit dieser lebensbedrohlichen Situation und den ganzen schädigen Operationen und den ganzen Schmerzen zu tun und so, aber trotzdem diese Sorgen, diese Unruhe, das ist so diffus irgendwie auch.
Genau, aber so echt quälend. Und das sieht dir manchmal keiner an. Also innerlich bist du auf Zinne, aber äußerlich wirkst du eigentlich wie ein Roboter. Und das ist das andere, neben der Unruhe kann genau das Gegenteil auch sein, nämlich eine Verlangsamung. Also da komme ich heute, komme ich morgen. Die Bewegungen sind verlangsamt, die Sprache ist verlangsamt. Alles ist verlangsamt. Dann haben wir Schlafstörung. Ja. Also auch gerne sowohl nicht ins Bett kommen, nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können, all solche Sachen, dann tagsüber viel schlafen, nachts dann wieder nicht schlafen, all das. Und dann Veränderung des Appetits oder des Gewichts. Und damit meine ich nicht nur Frust essen, also nicht nur zunehmen, sondern es gibt auch genau das Gegenteil, nämlich das zu wenig Essen abnehmen. Und damit. Und jetzt nochmal diese Symptome. Also du solltest von dem, was wir eben gesagt haben, sollten mindestens 2 Wochen nahezu täglich auftreten und zu einer deutlichen Beeinträchtigung auch im Alltag führen.
Dazu kommt noch, dass so mancher einen Leistungsabfall erlebt. So ob in Schule oder im Job oder auch im Studium oder so. Die Konzentration und vor allen Dingen die Motivation lassen ja extrem nach und damit natürlich auch die Leistungsfähigkeit. Ne?
Genau.
Die Körpersprache manchmal, so hängende Schultern, nach unten gerichteter Blick, oft so eine verminderte Körperspannung. Ne? Und natürlich auch so körperliche Beschwerden. Also da hatte ich ganz viel mit zu kämpfen. Ja. Sowas wie Kopf- und Rückenschmerzen, ohne eine direkte Ursache. Nee. Also da wurde der im Krankenhaus Knacken, hatte ich gar nicht.
Interessant, gibt es eine relativ neue Studie, dass Menschen, die unter Depressionen leiden, ein stärkeres Schmerzempfinden haben als Menschen, die keine haben. Also du nimmst wirklich jeden Pieks und jedes alles sehr viel stärker wahr, als zu Zeiten, wo du eben nicht unter dieser Depression gelitten hast. Ne?
Ja. Und wenn ihr Leute beobachtet oder mitbekommt, dass in eurer Umgebung jemand eventuell Depressionen hat, dann könnt ihr auch manchmal bei manchen beobachten, dass die so ein bisschen emotionslos wirken. Also gerade so ein bisschen versteinert. Also gerade ein Witz, irgendein Kollege macht einen Witz oder irgendwas ist jetzt schrecklich oder so und der reagiert eigentlich kaum. Mhm. Also das Gesicht ist relativ versteinert, ne? Und derjenige äußert auch öfter so Sätze wie, es wird halt nicht besser und es hat sowieso alles keinen Sinn. Ja, und ich bin halt wertlos, ne? Das steckt da so hinter.
Ja, ja, ja.
Und ihr könnt manchmal auch beobachten, dass es so ein, wie soll ich das mal nennen, so ein selbstschädigendes Verhalten gibt. Mhm. Also sowas wie ein Griff zu Alkohol oder da werden plötzlich Drogen konsumiert oder auch, das kennt ihr auch sicher, so selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Bei den Suizidgedanken und solchen Äußerungen waren wir ja schon, aber auch so selbstverletzend. Mhm. Schnippeln und Pieksen und solche Geschichten. Ne?
Wo du es gesagt hast mit dem Alkohol, es ist so, dass viele Menschen, die unter einer Alkoholkrankheit alkoholsüchtig sind, dass sie in erster Linie erstmal eine Depression hatten. Und diese innere Unruhe, von der wir geredet haben, ist fast wie eine Selbstmedikation, versuchen sie dann durch Alkohol und Drogen, und Tabletten und so und so zu deckeln.
Ja klar, also zum Beispiel, wenn du dann ein Joint rauchst, dann wirst du ja ein bisschen gelassener.
Ja.
Na, das haben bestimmt einige auch mal ausprobiert, auch mit dem Alkohol und merken, es macht mich ein bisschen ruhiger, es dämpft auch diese Angst.
Ja.
Und nach dem 10. Bier sieht die Welt auch schon recht rosa aus. Also da kann man, und der soziale Kontakt fällt dann auch nicht mehr so schwer oder ist dann auch nicht mehr wichtig.
Ja, ja.
So, also das kann schon ganz schön sein. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt merke ich also mit meiner Kollegin, die hat da irgendwie, hat so einige Symptome, von denen, die wir da aufgezählt haben. Du hast vorhin gesagt, ansprechen, ne?
Ja.
Und zwar also müssen den
Mut zu haben. Ja. Ja.
Also sowas wie, ich habe in letzter Zeit, mir ist aufgefallen, du verhältst dich anders.
Ja.
Wie geht's dir wirklich? Was ist los?
Ne? Mhm. Also ich würde wirklich diesen Satz, ich mache mir Sorgen um dich.
Ja.
Ich hab dich gern.
Das kann manchmal aber auch dazu führen, dass er sagt, muss dir keine Sorgen machen.
Ja, natürlich. Okay, das
aber
kann auch sein.
Aber wenn man so sagt, ich habe bemerkt, du verhältst dich anders.
Ja, ich mache mir Sorgen um dich, weil...
Geht's dir wirklich gut? Nee, geht's dir wirklich gut? Das ist so ein Satz, so, dann, entweder der lügt mich an, aber das kriegst du ja auch mit. Ja, mir geht's blendend, sieht aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, alles super. Ja, weißt du auch, das stimmt nicht so ganz. Und dann wirklich weiter beobachten. Und wenn ihr das Gefühl habt, das geht jetzt richtig in die Krütze da irgendwie, bitte Hilfe holen. Wirklich.
Ganz praktisch. Eine
professionelle Hilfe.
Jo.
Feuerwehr.
Das ist eine Krankheit, es hat nichts mit...
Oder den zum Arzt schleppen.
Ja.
Wenn ihr das jetzt selber bei euch bemerkt, diese Symptome, Leute, ab zum Neurologen, zum Psychiater, zu einem Arzt.
Arzt oder Psychologen und Psychotherapeuten. Ganz praktisch würde ich das so machen. Wir haben 116, 117, das ist der ärztliche Notdienst. Was viele leider noch nicht wissen, ist, die verteilen auch Psychotherapieplätze, beziehungsweise sie verteilen Termine zur psychotherapeutischen Sprechstunde. Die bekommt ihr auch relativ schnell. Das wird jetzt nicht unbedingt der Therapeut, Therapeutin sein, die euch dann weiter begleiten kann, muss aber nicht. Aber die Kollegen, Kolleginnen, die können dann tatsächlich, die haben das Wissen und die Ausbildung, eine richtige Diagnose zu stellen. Und die werden euch dann auch Fragen stellen, wie wir sie eben auch so gestellt haben. Und dann werden die innerhalb von 2-3 Sitzungen in der Regel, werden sie schon euch dann auch im Zettel sozusagen entlassen, wo es draufsteht, ja, also Depression oder depressive Phase oder whatever. Und mit diesem Zettel könnt ihr dann tatsächlich auch euch auf Therapieplatzsuche begeben. Es gibt immer noch zu wenig Therapieplätze. Ja, es wird immer noch dauern. Es ist aber nicht mehr ganz, ganz so dramatisch, wie es noch vor ein paar Jahren war. Aber wenn ihr sagt, nee, Leute, das geht nicht, ich kann jetzt auch nicht ein paar Monate warten, auch nicht ein paar Wochen, und dann schaut euch nicht, dann geht's eben halt vorübergehend auch durchaus in die Klinik, wenn ihr euch da sicherer fühlt. Und da wird ihr dann auch entsprechend in 24 Stunden dann behandelt. Aber diese Anlaufstelle 116, 117, den ärztlichen Notdienst, ich finde ihn so gut, weil der so niedrigschwellig ist. Ja. Da rufen auch Leute an, die Zahnweh haben oder sonst was. Und da müsst ihr nur sagen, ich habe das Gefühl, ich leide unter Depression und möchte bitte das abklären lassen. Und dann werden die gucken, wo ihr seid. Dann gibt's eine Adressenliste und dann geht's los.
Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt was ganz Banales. Immer zu wissen, dass eine richtige Depression, blöd richtig, aber eine wirklich klinisch relevante Depression ist eine Krankheit.
Ja.
Wie ein Blindscheiben.
Blindscheiben.
Oder Blinddarm. Ich warte mal, die Zeile. Blindscheibe. Ja, wie eine schön. Blindscheibe. Ne? Also, okay. Ich bin super heute.
Ja.
Wie ein Bandscheibenvorfall oder sowas. Oder der Blinddarm, entzündeter Blinddarm. Hm. Und muss behandelt werden.
Ja.
Und deshalb ist eine Klinik auch ein richtiger Ort, wenn es akut ist.
Ja.
Ihr legt euch doch nicht mit blutenden Teilen oder einen Herzinfarkt zu Hause ins Bett. Nein, da wollt ihr das in die Klinik kommen.
Oder irgendwie sowas.
Ja.
Ne?
Und wenn ihr jetzt einen richtig heftigen depressiven Schub mit vielleicht Suizidgedanken habt, na, dann müsst ihr in die Klinik, verdammte Axt.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Ja.
Dass man sich dann nicht denkt, ach, das wird schon wieder. Vor allen Dingen, wenn ihr dann Leute in eurer Umgebung habt, die sagen, ach, denkt mal wieder positiv, lach mal. Oder sowas. Oder ich erzähle jetzt einen Witz und dann hört das auf. Das braucht ihr dann wirklich nicht.
Oder auch sowas, ein bisschen depressiv sind wir alle mal, ne? Und das wird schon wieder.
Naja, deshalb kann man sich das vorstellen, weil darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen, weil wir alle es kennen, dass wir mal so depressive Verstimmung haben.
Ja.
Oder dass wir Winterblues haben oder Herbstblues oder dass uns ein Trauma beschäftigt oder dass wir irgendwas erlebt haben. Wenn bei uns in der Familie jemand stirbt, dann hast du wochenlang oder jahrelang davon etwas und bist sehr traurig.
Natürlich.
Du musst nur sehen, wann wird es eine wirklich krankhafte, leidende oder also zum Leiden verdonnernde Krankheit und wann ist es etwas, wo du sagst, naja, ich bin halt traurig. Gibt es noch Momente, wo du das vergessen kannst? Gibt es dann irgendwann, merkst du, dass es im Laufe der Zeit besser wird? Gibt es immer mehr Momente, in denen du auch wieder soziale Kontakte suchst und so? Dann ist klar, das handelt sich nicht um eine klinisch relevante Depression. Die wird nämlich schlimmer. Und das ist so, da muss man sich drum kümmern. Das ist genauso notwendig, wie sich um körperliche Beschwerden zu kümmern.
Ja, und es geht ja Hand in Hand.
Ja.
Auch die nicht selten sind Kopfschmerzen, Magenschmerzen und sowas lavierte, also verdeckte Depressionen. Darf man nicht vergessen. Vielleicht da, wo wir dabei sind, guckt auch nochmal, weil viele Depressionen haben auch eine genetische Wurzel. Das weiß man ziemlich sicher heutzutage. Das heißt, guckt mal bitte in eurer Familie nach, ob vielleicht Tante, Onkel, Oma, Opa, wer auch immer, ob es da schon Vorgeschichten gibt, Menschen, die Depressionen hatten, vielleicht auch mal Menschen, die sich umgebracht haben. Wie ist denn das bei euch? Das heißt nicht, um auch das zu sagen, dass wenn das eben gehäuft vorkommt, dass ihr automatisch eine Depression bekommt. Nein, aber eure Empfindlichkeit, also eure Vulnerabilität, so ist das Fachwort, also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei Belastung vielleicht auch in der Depression rutscht, die ist einfach höher. Und da muss man ein bisschen mehr auf sich achten und auch mehr sagen, oh, das geht jetzt in die Richtung und sich dann entsprechend Hilfe holen. Also es gibt eine genetische Wurzel. Es gibt aber auch Depressionen aufgrund von, zum Beispiel Burnout, aufgrund von Belastungszuständen, die chronisch sind.
Mhm.
Burnout würde man, heißt eigentlich, ist nichts anderes als eine Erschöpfungsdepression. Nur Burnout hört sich irgendwie netter an.
Ja, das hört sich immer so an, als ob man sich kaputt arbeitet.
Ja,
ne?
Tut man auch im wahrsten Sinne.
Tut aber, es auch, aber, aber dann war man ja so überrascht, dass ausgerechnet Hausfrauen auch so viel oder so viele Hausfrauen darunter leiden. Ja, ach was, das sind keine Hausfrauen, das sind Familienmanager. Und in dem Moment hast du es ja wieder.
Genau.
Die sind nämlich auch bis unters Rand voll mit Aufgaben und Jobs und hören abends auch nicht auf.
So. Ich hatte vorhin schon gesagt, eine reaktive Depression, die aufgrund eines schlimmen Ereignisses stattgefunden haben. Dann gibt es noch, um mal so einen Ausweg zu geben, es gibt unipolare Depressionen. Das heißt, da bist du wirklich nur down. Da bist du wirklich dieses antriebsarme, traurige, so niedergedrückte. Es gibt aber auch bipolare Depressionen, die manisch-depressiven Depressionen. Manie ist der Teil, der im Gehirn angezapft wird, wenn so Leute sprudelnd reden, sich ganz toll finden. Kennt ihr vielleicht, wenn einer ein bisschen zu viel getrunken hat in der Kneipe, dann ist der Tollste und boah, und ich mache Millionen und ich werde es zeigen und ich weiß nicht was. Das kann durchaus sein, dass da auch Alkohol packt, geht in die manische Phase mit rein. Also die wechseln und in schweren Fällen wechseln die sehr, sehr schnell zwischen zu Tode betrübt, Himmel hochjauzen. Und sowas gibt's auch.
Ja, und in einer solcher manischen Phase können dann also auch richtig Dinge passieren oder gemacht werden, die dann in der depressiven Phase noch weiter runterziehen. Zum Beispiel eine Küche bestellen oder irgendwie sowas.
Hatte
oder?
Mal einen Patienten wirklich, der hat es geschafft, der war früher Banker, der konnte auch mit Banken gut reden, der hat es geschafft, sich einen Hubschrauber finanzieren zu lassen. Ja, das ist so.
Scheibenkleister. Ja. Ich meine, wenn man das so aus der Distanz und so, dann kann man auch mal drüber lachen.
Ja,
weil das ist wirklich auch skurril, was dann kommt. Aber in der Phase, mir tut das immer in der Seele weh, weil ich eben das einmal so kurz angetippt habe. Mhm. Und das, also, und ich finde es schrecklich, wenn man darunter leidet.
Unter der
Krankheit.
Ja, und unter der Manie ist der Mensch genauso innerlich traurig, unruhig, quälend. Aber er stellt sich sozusagen in der Manie so über diese Krankheit. Mhm. Also ich habe depressive Patienten gehabt, die sagen, gib mir wirklich für einen Groschen, gib mir mal ein bisschen Manie, weil ich fühlt sich, es ist immer noch, ich bin immer noch krank, aber es fühlt sich einfach besser an.
Fühlt sich besser an, ja.
Und jetzt ganz ernst, ist wichtig, wenn du manisch-depressive Menschen um dich herum hast, in der Depression hast du meistens auch überhaupt nicht den Antrieb, um dir was anzutun. Wenn aber diese depressive Phase in die Manie umschlägt, dann bekommst du plötzlich Antrieb. Und das ist manchmal in der Klinik so schwierig, wenn du bist in der Klinik und dem geht's besser, dem Patienten, schön, und dann richtig auch deutlich besser. Und dann geht es ja so, ja, wollen Sie denn mal irgendwie ein Wochenende zu Hause zum Probe wohnen? Ja, das mache ich. Und das war's dann. Ne? Dann wird er zu Hause dann manchmal tot aufgefunden, weil er einfach in diese, weißt du, die planen dann auch und die wissen dann auch, wenn ich das so und so mache und dann bekomme ich Ausgang, bis dahin muss ich das schaffen. Und dann habe ich meine Ruhe und dann kann ich dem Inneren ein Ende setzen. Und das ist eine ganz, ganz kritische Phase. Also der Wechsel zwischen Depression in die Manie aufpassen.
Ja, also deshalb braucht man in dieser Krankheit, weil sie eben so unheimlich selbstzerstörend ist, braucht man eben wirklich Hilfe.
Ja.
Geht nicht allein und geht damit.
Und Schutz und ja, auch manchmal Medikamente. Mhm. Ja.
Das wäre mein nächstes gewesen.
Na, sag mal.
Na, dass wir uns ein bisschen darum kümmern. Das ist natürlich, es gibt inzwischen ja sehr viele Medikamente, auch unterschiedlichster Art. Das heißt, es richtet sich schon so ein bisschen danach, was für eine Art von Depression du hast und was du vertragen kannst.
Ja.
Was muss jetzt nun gemacht werden? Also ich hatte damals etwas, das nannte sich ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das ist bei einer Depression kann es sein, dass dein Serotonin-Spiegel im Hirn vermindert ist.
So ist es.
Na? Und dann ist es ganz gut, dass der das, dieses Mittelchen die Wiederaufnahme ein bisschen hemmt.
Genau,
das verstehe ich jetzt nicht.
Nee, kann ich dir erklären. Also jetzt mal ganz, ganz simpel. Ne?
Fällt
also
mir nicht gerade, wo ich es erkläre. Fällt mir das ein.
Also Serotonin ist im Gehirn vorhanden, hoffentlich in ausreichendem Maße. Und verschwindet dann aber auch irgendwann mal wieder durch so kleine Löcher im Gehirn. Aber da ist dann genügend Serotonin wieder da. Es wird wieder hergestellt und du hast einen gewissen Pegel.
Ja, genau.
Und dann fühlst du dich
Serotoninspiegel
im Hirn. Wenn du jetzt zu wenig Serotonin in deinem Gehirn hast, dann werden sozusagen diese Löcher, wo das Serotonin entwischen will, die werden zugemacht. Die werden zugestopft.
Okay.
Serotonin, Wiederaufnahmehemmer. Also die Wiederaufnahme in den Kreislauf wird gehemmt. Damit erhöht sich der Serotoninspiegel dann in deinem Gehirn.
So rum.
Ja, sprich doch mit mir.
Ja, hätte ich dich auch gleich gefragt. Jo. Weil ich hatte es da, also ganz ehrlich, ich habe das wohl damals verstanden, aber ich finde es echt schwierig.
Ja, ist es.
Ich finde es echt schwierig. Mhm. Und ich kann nur sagen, ich hab eine sehr geringe Dosis gegeben.
Ja.
Das mir das extrem geholfen hat.
Ja.
Ich habe es auch vertragen können.
Ja.
Es gibt ja Leute, für die ist das dann, das ist auch oft die erste Wahl, die so ein irgendetwas aus diesem Bereich, da sie in der Regel eben gut verträglich sind und viel weniger Nebenwirkungen haben. Mhm. Also diese, ich nenne die mal alte Antidepressiva,
so, die man früher hatte. Ja, wo du auch der dick wirst und wo du so.
Ja, und wo man eigentlich wie ein Zombie durch die Gegend gelaufen ist, scheinbar, was ich gelesen habe. Und es gibt ja dann auch welche, das musst du mir erklären. Was ist denn bitte schön ein Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer?
Oh komm, vergiss es jetzt. Es ist auch praktisch ähnlich auch wie das,
ähnlich
was
geartet,
ich so.
Ne?
Lass uns da bloß jetzt so, und da kommen die mir auch ins Schwimmen. Ne?
Nee, ich wollte es nur nennen, dass es ist. Und dann gibt es eben diese älteren.
Genau, die trizyklischen Antidepressiva.
Trizyklische, also. Ja. Und es gibt ja auch noch welche, das sind so atypische Antidepressiva. Das hat aber damit dann eben zu tun, ich weiß, dass ich eins in der Klinik verordnet gekriegt habe. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Die wollten eine Alternative
einfach
mal
ausprobieren.
Wahrscheinlich,
weil sie dachten, dass das andere nicht funktioniert.
Ja, hat aber. Das war, als ich das nächste Mal da war und ich hatte denen gesagt, ich mache mir solche Gedanken und so, weil es wieder war ja wieder lebensbedrohlich mit den Nieren und so weiter.
Ja, die wollten mich ein bisschen.
Ja, und da haben sie mir dann das andere Zeug, Valoxan, gegeben. Und das ist eben, wenn man eins nicht verträgt. Mhm. Also man kann heute Verschiedenes ausprobieren und es wird auch, also jedenfalls in der Klinik war das so, dass die Psychiaterin kam und ich habe mit der lange geschnackt und die fragen dich natürlich auch, wollen sie das mal probieren, wollen sie das nehmen? Und dann, es ist einfach auch so, ich habe jedenfalls festgestellt, in dieser Situation, ich hätte auch rote Kugeln geschluckt oder grüne Zipfel, wenn ich damit Verbesserung. Ich hatte echt einen Leidensdruck.
Ja. Ja.
War wirklich, merkte, dass ich richtig krank bin.
Ja.
Und es gibt ja Menschen, die sagen, ach nee, ich will das auf keinen Fall. Da denke ich dann manchmal, Mann, wenn du in so einer Phase bist, versuch's doch wenigstens. Oder die meisten sagen, ich brauche unbedingt irgendetwas, weil das ist echt schlimm.
Ja. Und das ist eigentlich immer noch der goldene Weg. Ich erkläre es auch so Patienten auch, weißt du, wenn du, ich bin mal rum, du hast Diabetes, ne, und du musst, damit dein Diabetes kontrolliert wird, musst du bestimmte Medikamente nehmen oder wieder zu Insulin spritzen. Das kannst du nicht durch Reden irgendwie machen, sondern da braucht der Körper tatsächlich bestimmte Sachen, die er so von alleine nicht herstellen kann.
Es sei denn, du guckst dir das alles ganz genau an und stellst fest, dass dein Diabetes hauptsächlich mit der Ernährung zusammenhängt und kriegst durch Ernährung einen ganzen Packen davon runter und kriegst das viel besser in den Griff.
So,
also das heißt, das ist ja ähnlich wie bei einer Depression. Du nimmst dir dann Medikamente, aber du hast ja auch noch eine Therapie, die dir hilft. Und je mehr Therapie du hast, umso umso niedriger kann er manchmal auch dosiert werden. Das heißt nicht, dass du darauf verzichtest, aber du, wenn du richtig eingestellt bist und hast die richtigen Gespräche und so, dann geht es dir ja auf einmal sehr viel besser.
Und das ist eigentlich der goldene Weg, jedenfalls bei Menschen mit schweren Depressionen, die Kombination aus Medikamenten und Gesprächen. Also das heißt, und da ist für mich immer noch die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, die Therapiemethode der Wahl, wo so diese Denkmuster, die in der Depression, dass diese negative Gedankenspirale, dieser ganze Kram, wird dann auch entsprechend behandelt. Die Kombination aus beiden. Und mir ist jetzt ganz wichtig, wo wir bei Medikamenten sind. Mal angenommen, also du musst das Zeugs nehmen und du merkst, ey, mir geht's voll besser, wow. Antrieb kommt, schön, Stimmung ist gut, oh, alles schön. Was soll ich den Scheiß dann noch nehmen? Da brauche ich doch nicht.
Falscher Gedanke.
Aber ganz falscher Gedanke.
Falscher Gedanke, weil es geht dir gut, weil du das Zeug schluckst.
So, wenn das denn so sein sollte, dass du sagst, so, jetzt reiß mir aber auch und ich will mal wieder probieren, dann bitte schön nur mit ärztlicher Aufsicht. Dann wird das in der Regel ausgeschichen. Das heißt, du nimmst dann mal einen Tag mal nimmst du und einen anderen Tag nimmst du nicht.
Wie oder halbe die, Dosis und sowas.
Also ganz sinnig, damit du nicht wieder plötzlich in so ein Loch einfällst. Also nicht jetzt echt. Ne? Also nicht anfangen auf eigene Faust das Zeug. Das ist Chemie und das wirkt. Das wirkt wirklich. Also das ist fatal. Und das macht mir, das finde ich auch mal so traurig. Ich kann es verstehen, dass Menschen sagen, ich will das Zeug nicht mehr nehmen.
Also ich habe jahrelang Citalopram geschluckt in einer ganz geringen, dann in einer geringen Dosis. Ja. Aber
es ist ein immer Schutz. Weiter,
es ist ein Schutz.
Ja.
Und super. Also, und das ist es ja, als jemand, der das schon mal hatte, merkst du ja bei dir selber die Anzeichen, hoffe ich. Und ich hoffe, meine Umwelt wird mich auch darauf hinweisen, sodass ich aber ganz flugs mich wieder um irgendeine Medikation kümmern würde.
Ja.
Nur würde ich das nicht an- und abschalten, aber ich würde mich also ganz schnell wieder damit beschäftigen.
Relativ neu, gerade bei den meisten Krankenkassen gibt es auch Online-Kurse bei Menschen, die unter Depressionen leiden, die aber noch keinen Therapieplatz bekommen haben. Und da kannst du sozusagen die Wartezeit überprüfen über diese Online-Beratung. Ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt, fand ich gar nicht schlecht. Geht auch meistens in Richtung Verhaltenstherapie. Mhm. Vielleicht sogar auch als Vorbereitung nachher für die Therapien, die du mit einem echten Menschen hast. Aber das würde ich zumindest, wenn du, wie gesagt, noch nicht gleich einen Therapieplatz hast, ich würde es ausprobieren. Schaden tut's nicht. Und du beschäftigst dich schon mal so ein bisschen damit. Und kannst dann, wenn du in der richtigen Therapie bist, mit einem echten Therapeuten, Therapeutin, kannst du dann auch gleich ganz anders einsteigen. Gibt natürlich auch Bücher, also beschäftige dich ruhig damit. Gibt auch Foren,
Was hältst du davon, wenn dein Hausarzt zu dir sagt, Mensch, sie haben eine Depression und dir sofort irgendwas verschreibt? Also du würdest auch eher denken, ja, das ist jetzt ein guter Hinweis und würdest erstmal noch ein probatorisches Sitz, also würdest diese 116, 117
anrufen. Es gibt gute, also ich will jetzt nicht Hausarzt, es gibt richtig gute Hausärzte.
Ja, die natürlich, auch wissen, das wissen wir auch. Aber unser Freund, der ist auch sehr bewandert auf dem Bereich der Psychiatrie,
aber jeder,
hat auch schon gearbeitet und so. Der weiß allerdings auch gut Bescheid, aber nicht.
Also ein guter Hausarzt würde sagen, ich gebe ihn so, aber parallel dazu suchen wir auch einen Therapieplatz.
Ja. So. Bei dem, wenn der dich lange kennt, fällt ihm ein verändertes Verhalten natürlich auch auf.
Was ich ganz am Anfang gesagt habe, also auch Hausärzte, und du kannst auch gerne als Ärztes hingehen, wenn er dich gut kennt und so und so. Hausärzte sind mittlerweile Gott sei Dank auch ein bisschen sensibler, was das angeht.
Ja.
Früher war es so, und dann haben sie dir irgendwelche Sachen wie Valium und Zeugs verschrieben. Nee. Du, ich möchte nicht wissen, wie viele, gerade auch ältere Menschen, die sagen, ich habe dies und das, die bekommen irgendwelche Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel, wie viele Hausärzte da ihre älteren Patienten abhängig gemacht haben. Also nichts gegen Hausärzte, geh da hin und dann aber die Kombi, ich sage es nochmal, Medikation Therapie, das ist der goldene Weg.
Ja, das meinte ich nämlich, also weil ich im Krankenhaus auch mit Patienten hatte, die sagten, ja, wieso? Das hat mir mein Hausarzt verschrieben. Ja, und die Ärztin dann immer sagt, oh Gott.
Ja.
Hei, hei, hei.
Ja, ja, ja.
Und hat dann einer mal eine vernünftige Diagnostik gemacht?
Und wirklich,
also da wird auch ein bisschen rumgeholzt, glaube ich.
So, und es gibt Medikamente, die machen wirklich abhängig. Und ich möchte keinem, gerade auch älteren Leuten, das nicht zumuten, da mal einen Entzug mitzumachen. Nee,
ne?
Muss nicht. Nein. Es wird ja dann nur am Symptom kuriert, aber nicht an den Ursachen und auch nicht dauerhaft irgendwie was verändert.
Und ich denke mir, so ein, wenn dann eine vernünftige Diagnostik war und es hat auch ein Facharzt und so weiter das Ganze in der Hand, der guckt ja dann auch, ist dieses Medikament für dich geeignet? Ja. Kannst du das vertragen?
Ja.
Oder siehst du jetzt rosa Spanchen? Also das ist ja wichtig, dass du dann mit ihm auch darüber redest und sagst, also ich nehme hier zu oder mir bekommt das gar nicht gut oder ich habe Angst, das hat sich gesteigert oder mir ist immer übel und so. Und dann muss man eben auch das Medikament wechseln und neu einstellen und. Ne?
Und letztendlich auch gucken, was ist jetzt in meiner Umgebung so los? Ja. Was hat mich vielleicht in diese depressive Stimmung gebracht? Mhm. Das ist ja nicht nur irgendwie aus dem Himmel, aus dem heiteren Himmel, kann auch passieren, aber oft, man muss auch mal gucken, wie ist meine Lebenssituation? Mhm. Ne? Wie gestresst bin ich? Wie unglücklich bin ich? Was ist gerade da los?
Ja.
Was muss ich verändern?
Und auch, wie war meine Vergangenheit?
Auch das.
Das arbeitet man dann ja möglicherweise und hoffentlich mit einem Therapeuten auf, aber manchmal kann es auch sein, dass man als Erwachsener plötzlich die Kindheit wieder, dass die hochkommt oder irgendwelche Erlebnisse werden getriggert.
Traumata, und so. Ja, genau.
Ne? Also da sind wir ja sehr komplizierte Wesen und das ist ja nicht ausgeschlossen und deshalb ist dieses Zweigleisige ja sehr wichtig.
Ja. Also nochmal und schon fast zusammenfassend, ihr seid nicht verrückt, wenn ihr eine Depression habt, dieses Wort folgt ist sowieso Quatsch. Ne?
Nein, ihr seid krank.
Ihr seid krank und euch kann geholfen werden und je früher, wie alle anderen Kranken auch, je früher man sie erkennt, umso schneller werdet ihr damit umgehen können und sie vielleicht sogar loswerden. Und ob man die Depression dauerhaft so wirklich richtig los wird, weiß ich nicht so wirklich. Es kann sein, dass ihr merkt, wenn ihr dann doch wieder unter Stress geratet, wieder in eine belastende Situation, dass dann plötzlich doch so eine Tendenz wieder hochkommt, nicht mehr aufzustehen und alles und der Grübelzirkel fängt wieder an. Aber das lernt ihr in der Therapie, wie ihr dann damit umgeht. Und dann wisst ihr das auch. Und dann kennt ihr schon, da kommt schon wieder was angeflogen Richtung Depression. Da werde ich jetzt mir gleich Hilfe holen und hab dann auch gelernt, wie ich damit umgehen kann.
Es ist auch so, dass du eigentlich idealerweise in der Therapie auch lernst, wie du diese Situation vermeidest, um da wieder reinzukommen, beziehungsweise dass du in deinem Leben das änderst, was dich unter Stress setzt.
Ja.
Und dass du dir manchmal im privaten oder beruflichen oder sonst welchen Bereich dir dann Änderungen überlegst, weil das die Situation ist, die dich dauerhaft krank macht.
Ja, genau so. Ne? Und du lernst eben schon die ersten Symptome rechtzeitig zu erkennen und sie nicht beiseite zu drücken. Mhm. Und was wir am Anfang gesagt haben, ca. 10 Millionen Menschen leiden in Deutschland allein unter Depressionen. Mhm. Also wenn es denn so sein sollte, ihr seid ja in großer Gesellschaft, gibt absolut 0,0 Grund, jetzt eben schämig zu sein oder zu denken.
Es hat immer noch irgend so ein Manko, aber für mich ja nicht, für dich ja auch nicht, sondern immer noch so einen komischen Beigeschmack. Ne? Mhm. Also jeder redet gerne, wenn ich das im Krankenhaus dann höre oder in der Arztpraxis, die können ja gar nicht schnell genug alle erzählen, minutiös, wie ihre letzte OP war, aber das hörst du natürlich nicht, wenn jemand über so eine Depression redet, ne? Aus guten Gründen. Ich fände es gut, wenn alle ein bisschen privater bleiben dabei, weil ich möchte gar nicht mit den anderen Leuten in den OP oder möchte über deren Verdauungsprobleme Bescheid wissen, aber ich denke, das ist absolut höchste Zeit, dass wir alle begreifen, es handelt sich um eine Krankheit wie jede andere Krankheit auch.
Die behandelt werden
die
kann
behandelt
und
werden
die
muss.
Heilbar ist.
Ja.
Du kannst damit umgehen und du kannst dann, wenn sie behandelt worden ist, du kannst wirklich ein richtig gutes, ein richtig schönes Leben führen. Und wir haben nur das eine Leben. Ne? Wäre doof, das einfach so in Trübsal und Grübeln und ich weiß nicht was, schlechter Stimmung zu verbringen. Nee.
Und es gibt ja auch viele Menschen, die so bestimmte Sachen dann so für sich aufgrund dieser Erkrankung und dann mit der Therapie, manche waren in der Reha und ich weiß nicht was, und haben dann auch so einige Sachen für sich begriffen und haben auch ihr Leben geändert, auch ihre Art, damit umzugehen. Mhm. Nicht mehr nur zu arbeiten, sondern haben gemerkt, dass im Kleinen auch Schönheit liegen und. Ach, was weiß ich, was die gemacht haben, Träume umgesetzt und sind damit mit ihren psychischen Erkrankungen besser klargekommen und kommen damit dann besser klar. Na?
In dem Sinne. In die Shownotes, ich werde noch ein paar Adressen, wir werden noch ein paar Adressen, Telefonnummern reinpacken. Kümmert euch um
immer
euch.
116117.
Genau. Kümmert euch um euch und habt immer ein Auge auf links und rechts, Freunde, Kollegen, und wenn euch da was auffällt, lieber einmal mehr fragen als einmal zu wenig. Es gibt so einen schönen Satz, vor einem vollendeten, also erfolgreichen Suizid, steht immer ein nicht geführtes Gespräch. So.
Ja.
Und jeder von uns kann dieses Gespräch führen. So. In dem Sinne, ihr Lieben.
Das haben wir euch fertig gemacht. Ne?
Ja, nützlich. Aber es muss so. Das muss auch
Es musste mal eine klinische Sendung geben.
Jo, so ist es.
Ne? Jetzt bin ich auch völlig fertig. Jetzt brauche ich ein zweites Frühstück.
Kriegst du. Habt trotzdem einen schönen Sonntag und bis bald. Ne?
Ja, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt:
Psychologen beim Frühstück.
Bis dann. Tschüss.